Zertifikat über Kenntnisse in modernen Fremdsprachen, Institut für interkulturelle Kommunikation, Berlin, Deutsch, Hörverstehen, Stufe B2, Teil 1. Sie hören im deutschsprachigen Radio das Gespräch zwischen einem Moderator und zwei Mitarbeitern des Deutschen Jugendherbergswerks, Frau Sommer und Herr Kurz. Schreiben Sie die richtigen Lösungsbuchstaben in die Tabelle. Sie hören das Gespräch zweimal. Bevor Sie sich das Gespräch anhören, lesen Sie bitte alle Sätze durch. Dafür haben Sie 90 Sekunden Zeit. Sie finden zuerst ein Beispiel. Hören Sie jetzt das Gespräch.
Frau Sommer und Herr Kurz, Sie sind Mitarbeiter im Deutschen Jugendherbergswerk und werden in den nächsten Minuten die Fragen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer zu den Jugendherbergen in Deutschland beantworten.
Wir wollen es versuchen.
Frau Sommer, wann sind die ersten Jugendherbergen in Deutschland entstanden?
Das war Anfang des 20. Jahrhunderts. Im Zusammenhang mit der Jugendbewegung waren das Übernachtungsmöglichkeiten für junge Menschen, Jugendgruppen und Schulklassen.
In Deutschland wurde übrigens die erste Jugendherberge in der Welt eingerichtet. Zu dieser Zeit hatten die Jugendherbergen große Schlafsäle und nur wenige kleinere Zimmer für die Lehrer und Betreuer.
Nachdem in Deutschland die ersten Jugendherbergen entstanden, wurden durch die reisenden Jugendlichen auch schnell die Grenzen überschritten und es entstanden überall in der Welt die sogenannten Jugendhotels nach dem Muster der deutschen Jugendherbergen.
Wer kann eine Jugendherberge nutzen?
Die Nutzer der Jugendherberge müssen Mitglieder im Deutschen Jugendherbergswerk sein. Auch heute werden die Jugendherbergen vor allem von Jugendlichen genutzt.
Es gibt aber in der letzten Zeit immer mehr ältere Gäste, viele Eltern und Senioren, die in Jugendherbergen übernachten.
Welche Gründe gibt es dafür?
Gründe sind vor allem die relativ billigen Übernachtungspreise im Vergleich zu Hotels und Pensionen.
Auch ein besserer Kontakt zu anderen Gästen spielt eine Rolle. So gibt es in vielen Jugendherbergen heute auch kleinere, sogenannte Familienzimmer. Die großen Schlafsäle werden langsam abgeschafft.
Wie sind denn die Jugendherbergen eingerichtet?
Alle Jugendherbergen besitzen Gemeinschaftseinrichtungen wie Speiseraum, Bistro oder Cafeteria, Sporteinrichtungen und Aufenthaltsräume.
Manchmal haben sie auch besondere Angebote wie Konferenz- und Seminarräume. Es gibt in vielen Jugendherbergen sehr gut ausgestattete Zwei- und Vierbettzimmer mit Dusche und WC.
Wie viele Jugendherbergen gibt es in Deutschland?
Jugendherbergen gibt es überall in Deutschland. Mit ungefähr 600 Jugendherbergen ist dies das höchste Angebot auf dem Gebiet der Unterbringung von Jugendlichen.
Was bieten die Jugendherbergen außer einer preiswerten Unterkunft noch an?
Sie haben natürlich unterschiedliche Angebotsprofile. Einige Herbergen sind spezialisiert auf das Thema Umweltschutz. Diese befinden sich vor allem in ländlichen Regionen.
Andere haben sich auf das Thema Kultur spezialisiert. Das heißt, man kann vor allem in großen Städten mit Hilfe der Jugendherbergen Theater und Konzerte besuchen oder sich kulturell aktiv betätigen, zum Beispiel Musik machen oder kleine Theaterstücke spielen.
Eine Vielzahl von Jugendherbergen bieten spezielle Serviceleistungen für unterschiedliche Gästegruppen. Besonders willkommen sind Menschen mit Behinderungen. Fast alle Herbergen haben Bereiche, die für körperlich behinderte Gäste geeignet sind.
Wie sieht es mit Sport aus?
Da sind die Jugendherbergen sehr gut ausgestattet. Es gibt Sportplätze, in einigen Herbergen auch Sporthallen und in der Nähe vieler Herbergen Möglichkeiten zum Schwimmen.
Da sich ja normalerweise in den Jugendherbergen mehrere Gruppen aufhalten, werden oft Sportwettkämpfe organisiert, vor allem im Fußball oder Volleyball.
Zum Abschluss vielleicht noch einige Worte zur Familienfreundlichkeit der Jugendherbergen.
Wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, dass Familien mit Kindern in Jugendherbergen herzlich willkommen sind. Viele Herbergen haben sich auf die Unterbringung von Familien spezialisiert und bieten von Familien gewünschte Programme an.
Danke für das informative Gespräch.
Jetzt haben Sie 30 Sekunden Zeit, um die Notizen zu ergänzen und zu korrigieren.
Jetzt hören Sie das Gespräch noch einmal.
Frau Sommer und Herr Kurz, Sie sind Mitarbeiter im Deutschen Jugendherbergswerk und werden in den nächsten Minuten die Fragen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer zu den Jugendherbergen in Deutschland beantworten.
Wir wollen es versuchen.
Frau Sommer, wann sind die ersten Jugendherbergen in Deutschland entstanden?
Das war Anfang des 20. Jahrhunderts. Im Zusammenhang mit der Jugendbewegung waren das Übernachtungsmöglichkeiten für junge Menschen, Jugendgruppen und Schulklassen.
In Deutschland wurde übrigens die erste Jugendherberge in der Welt eingerichtet. Zu dieser Zeit hatten die Jugendherbergen große Schlafsäle und nur wenige kleinere Zimmer für die Lehrer und Betreuer.
Nachdem in Deutschland die ersten Jugendherbergen entstanden, wurden durch die reisenden Jugendlichen auch schnell die Grenzen überschritten und es entstanden überall in der Welt die sogenannten Jugendhotels nach dem Muster der deutschen Jugendherbergen.
Wer kann eine Jugendherberge nutzen?
Die Nutzer der Jugendherberge müssen Mitglieder im Deutschen Jugendherbergswerk sein. Auch heute werden die Jugendherbergen vor allem von Jugendlichen genutzt.
Es gibt aber in der letzten Zeit immer mehr ältere Gäste, viele Eltern und Senioren, die in Jugendherbergen übernachten.
Welche Gründe gibt es dafür?
Gründe sind vor allem die relativ billigen Übernachtungspreise im Vergleich zu Hotels und Pensionen.
Auch ein besserer Kontakt zu anderen Gästen spielt eine Rolle. So gibt es in vielen Jugendherbergen heute auch kleinere, sogenannte Familienzimmer. Die großen Schlafsäle werden langsam abgeschafft.
Wie sind denn die Jugendherbergen eingerichtet?
Alle Jugendherbergen besitzen Gemeinschaftseinrichtungen wie Speiseraum, Bistro oder Cafeteria, Sporteinrichtungen und Aufenthaltsräume.
Manchmal haben sie auch besondere Angebote, wie Konferenz- und Seminarräume. Es gibt in vielen Jugendherbergen sehr gut ausgestattete Zwei- und Vierbettzimmer mit Dusche und WC.
Wie viele Jugendherbergen gibt es in Deutschland?
Jugendherbergen gibt es überall in Deutschland. Mit ungefähr 600 Jugendherbergen ist dies das höchste Angebot auf dem Gebiet der Unterbringung von Jugendlichen.
Was bieten die Jugendherbergen außer einer preiswerten Unterkunft noch an?
Sie haben natürlich unterschiedliche Angebotsprofile. Einige Herbergen sind spezialisiert auf das Thema Umweltschutz. Diese befinden sich vor allem in ländlichen Regionen.
Andere haben sich auf das Thema Kultur spezialisiert. Das heißt, man kann vor allem in großen Städten mit Hilfe der Jugendherbergen Theater und Konzerte besuchen oder sich kulturell aktiv betätigen, zum Beispiel Musik machen oder kleine Theaterstücke spielen.
Eine Vielzahl von Jugendherbergen bieten spezielle Serviceleistungen für unterschiedliche Gästegruppen. Besonders willkommen sind Menschen mit Behinderungen. Fast alle Herbergen haben Bereiche, die für körperlich behinderte Gäste geeignet sind.
Wie sieht es mit Sport aus?
Da sind die Jugendherbergen sehr gut ausgestattet. Es gibt Sportplätze, in einigen Herbergen auch Sporthallen und in der Nähe vieler Herbergen Möglichkeiten zum Schwimmen.
Da sich ja normalerweise in den Jugendherbergen mehrere Gruppen aufhalten, werden oft Sportwettkämpfe organisiert, vor allem im Fußball oder Volleyball.
Zum Abschluss vielleicht noch einige Worte zur Familienfreundlichkeit der Jugendherbergen.
Wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, dass Familien mit Kindern in Jugendherbergen herzlich willkommen sind. Viele Herbergen haben sich auf die Unterbringung von Familien spezialisiert und bieten von Familien gewünschte Programme an.
Danke für das informative Gespräch.
Jetzt haben Sie 30 Sekunden Zeit, Ihre Notizen zu korrigieren und zu beenden.
Teil 2. Sie beschäftigen sich seit einiger Zeit mit dem neuen Medium Podcast und suchen dazu auch Meinungen aus Deutschland. Im deutschsprachigen Radio haben Sie dazu etwas gefunden. Hören Sie den folgenden Kommentar. Beantworten Sie danach die Fragen kurz, in Stichworten wie im Beispiel. Überflüssige oder alternative Informationen, die keinen Bestandteil der richtigen Antwort bilden, werden als falsch gewertet. Sie hören den Kommentar zweimal. Versuchen Sie, die Fragen schon beim ersten Hören zu beantworten. Bevor Sie sich den Kommentar anhören, lesen Sie sich bitte die Fragen durch. Dafür haben Sie 90 Sekunden Zeit. Sie finden zuerst ein Beispiel. Hören Sie jetzt den Kommentar.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, bevor ich Ihnen zum Thema Podcast in der Schule einige Informationen gebe, möchte ich etwas zum Begriff Podcast sagen. Ein Podcast stellt eine Art Radiosender mit einzelnen Sendungen dar. Diese werden von den Hörerinnen und Hörern nicht direkt in Echtzeit, sondern später als Aufnahme auf dem Computer oder einem MP3-Player angehört. Typischerweise werden beim Podcasting Tondateien, meist im Format MP3, auf einem Computer erstellt und dann auf einem Webserver im Internet veröffentlicht. Der Begriff Podcast ist eine Mischung aus dem Namen iPod, also dem MP3-Player der Firma Apple, und dem englischen Wort Broadcasting, was dem deutschen Wort Rundruf oder Rundfunk entspricht. Sehr oft hört man, dass mit ganz einfachen Mitteln, wie einem Computer mit einer Audiosoftware und einem Mikrofon, eine eigene kleine Radiosendung erstellt und im Internet verbreitet werden kann. Ganz so einfach ist das aber nicht. Warum aber sollte man Podcasts erstellen und wo kann man diese in der Schule sinnvoll einsetzen? An der Schule werden Podcasts vor allem im Sprachunterricht eingesetzt, zum Beispiel beim Vokabeltraining, dem Erstellen von eigenen Hörspielen, dem Training von Deutschdiktaten und dem Lernen von Gedichten. So können sie auch sinnvoll bei den Hausaufgaben eingesetzt werden. Aber auch die Nutzung fertiger Podcasts, zum Beispiel der Tagesschau oder verschiedener Radiosendungen, stellen eine gute Ergänzung nicht nur im Sprachunterricht, sondern auch im Geschichts- und Geografieunterricht dar. Wie entsteht nun ein Podcast? Zunächst geht es um eine gut vorbereitete und durchdachte Konzeption. Dabei sollte der Inhalt der Sendung so genau wie möglich sprachlich, bestehend aus Textabschnitten, vorbereitet sein. So kommt es nicht zu unnötigen Pausen und der Verwendung von Verlegenheitswörtern wie »äs« und »ms«. Als nächstes geht es um die Auswahl der Sprecher. Dazu sind erst einmal Probeaufnahmen nötig, also Sprechproben. Es ist nicht immer einfach, Sprecher zu finden, die ohne Dialekt sprechen. Wenn man von sich selbst eine Sprachaufnahme macht, wird man leicht feststellen, dass die eigene Aussprache mit einem Dialekt versetzt ist. Natürlich kann man mit dem fertigen Manuskript sofort an den Rechner gehen und mit Hilfe von einem Mikro und einer geeigneten Software die entsprechenden Textteile aufnehmen. Dabei wird man aber schnell feststellen, dass die Qualität der Tonaufnahmen oft nicht besonders gut ist. Man braucht also die Hilfe eines professionellen Tonstudios mit mehreren Mikrofonen, die einzeln geschaltet werden. Der Umfang des Aufnahmematerials ist immer recht groß, auch aufgrund der Tatsache, dass durch Versprechen viele Textteile noch einmal aufgenommen werden müssen. Im nächsten Schritt geht es mit dem gesamten gesprochenen Material an die Fertigstellung des Podcasts. Schon in der Konzeption sind ja verschiedene Themenmusiken für die Untermalung oder Überleitung der einzelnen Textteile geplant. So gibt es also eine Titelmusik, Musikteile zu den verschiedenen Themen und eine Ankündigungsmusik für zum Beispiel die Interviews. Es muss darauf geachtet werden, dass man Musik verwendet, die entweder frei im Internet angeboten wird oder bezahlt werden muss. Am besten, man hat Kontakt mit einer Musikgruppe oder Band, die für wenig Geld eine Musik komponiert und einspielt. Für das Schneiden und Mischen der Text- und Musikteile gibt es Programme, die problemlos das Podcast-Projekt in eine MP3-Datei umwandeln.
Jetzt haben Sie 30 Sekunden Zeit, um die Notizen zu ergänzen und zu korrigieren. Jetzt hören Sie den Kommentar noch einmal.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, bevor ich Ihnen zum Thema Podcast in der Schule einige Informationen gebe, möchte ich etwas zum Begriff Podcast sagen. Ein Podcast stellt eine Art Radiosender mit einzelnen Sendungen dar. Diese werden von den Hörerinnen und Hörern nicht direkt in Echtzeit, sondern später als Aufnahme auf dem Computer oder einem MP3-Player angehört. Typischerweise werden beim Podcasting Tondateien, meist im Format MP3, auf einem Computer erstellt und dann auf einem Webserver im Internet veröffentlicht. Der Begriff Podcast ist eine Mischung aus dem Namen iPod, also dem MP3-Player der Firma Apple, und dem englischen Wort Broadcasting, was dem deutschen Wort Rundruf oder Rundfunk entspricht. Sehr oft hört man, dass mit ganz einfachen Mitteln, wie einem Computer mit einer Audiosoftware und einem Mikrofon, eine eigene kleine Radiosendung erstellt und im Internet verbreitet werden kann. Ganz so einfach ist das aber nicht. Warum aber sollte man Podcasts erstellen und wo kann man diese in der Schule sinnvoll einsetzen? An der Schule werden Podcasts vor allem im Sprachunterricht eingesetzt, zum Beispiel beim Vokabeltraining, dem Erstellen von eigenen Hörspielen, dem Training von Deutschdiktaten und dem Lernen von Gedichten. So können sie auch sinnvoll bei den Hausaufgaben eingesetzt werden. Aber auch die Nutzung fertiger Podcasts, zum Beispiel der Tagesschau oder verschiedener Radiosendungen, stellen eine gute Ergänzung nicht nur im Sprachunterricht, sondern auch im Geschichts- und Geografieunterricht dar. Wie entsteht nun ein Podcast? Zunächst geht es um eine gut vorbereitete und durchdachte Konzeption. Dabei sollte der Inhalt der Sendung so genau wie möglich sprachlich, bestehend aus Textabschnitten, vorbereitet sein. So kommt es nicht zu unnötigen Pausen und der Verwendung von Verlegenheitswörtern wie »äs« und »ms«. Als nächstes geht es um die Auswahl der Sprecher. Dazu sind erst einmal Probeaufnahmen nötig, also Sprechproben. Es ist nicht immer einfach, Sprecher zu finden, die ohne Dialekt sprechen. Wenn man von sich selbst eine Sprachaufnahme macht, wird man leicht feststellen, dass die eigene Aussprache mit einem Dialekt versetzt ist. Natürlich kann man mit dem fertigen Manuskript sofort an den Rechner gehen und mit Hilfe von einem Mikro und einer geeigneten Software die entsprechenden Textteile aufnehmen. Dabei wird man aber schnell feststellen, dass die Qualität der Tonaufnahmen oft nicht besonders gut ist. Man braucht also die Hilfe eines professionellen Tonstudios mit mehreren Mikrofonen, die einzeln geschaltet werden. Der Umfang des Aufnahmematerials ist immer recht groß, auch aufgrund der Tatsache, dass durch Versprechen viele Textteile noch einmal aufgenommen werden müssen. Im nächsten Schritt geht es mit dem gesamten gesprochenen Material an die Fertigstellung des Podcasts. Schon in der Konzeption sind ja verschiedene Themenmusiken für die Untermalung oder Überleitung der einzelnen Textteile geplant. So gibt es also eine Titelmusik, Musikteile zu den verschiedenen Themen und eine Ankündigungsmusik für zum Beispiel die Interviews. Es muss darauf geachtet werden, dass man Musik verwendet, die entweder frei im Internet angeboten wird oder bezahlt werden muss. Am besten, man hat Kontakt mit einer Musikgruppe oder Band, die für wenig Geld eine Musik komponiert und einspielt. Für das Schneiden und Mischen der Text- und Musikteile gibt es Programme die problemlos das Podcast-Projekt in eine MP3-Datei umwandeln.
Jetzt haben Sie 30 Sekunden Zeit, Ihre Notizen zu korrigieren und zu beenden.
Ende des Hörverstehens.